NDR Kultur à la carte.
Heute mit Franziska von Busse. Schön, dass Sie hier sind. Die Musik von Johann Sebastian Bach, die ist nach wie vor sehr lebendig. Gerade jetzt kurz vor Ostern haben seine großen Passionsmusiken wieder Saison. Die Matthäus-Passion, die Johannes-Passion. Mein Gast hier im Studio, der Musiker Nikolaus Mattes. Für ihn ist sie besonders lebendig. Er hat eine Markus-Passion komponiert im Stil von Johann Sebastian Bach nach einem Textbuch, das hat Bach vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, auch mal vertont. Wenn es das Werk gegeben hat, ist es verschollen. Aber diese neue Markus-Passion, die wird am Wochenende in Göttingen aufgeführt und darüber wollen wir jetzt sprechen. Nikolaus Mattes, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist die deutsche Erstaufführung Ihrer Markus-Passion. Uraufgeführt haben Sie das Stück vor 3 Jahren in Zürich. Damals haben Sie selbst dirigiert und die Mitwirkenden haben Sie damals auch alle selbst einzeln angefragt, zum Teil sogar die Musik für die einzelnen Mitwirkenden geschrieben. Jetzt spielt das Göttinger Barockorchester unter Leitung von Stefan Cordes. Wie ist das dabei zuzuschauen, wie so das eigene Kind eigene Wege geht?
Sie haben es auf den Punkt getroffen. Das eigene Kind geht eigene Wege. Ich habe vor einiger Zeit Proben in Göttingen selber miterlebt, Chorproben, die Stefan Cordes geleitet hat, mit der Jacobi-Kantorei und mit dem Kammerchor St. Jacobi. Und ich bin voll des Lobes und einfach extrem glücklich drüber, wie dieses Kind da sich entwickelt, wie dieses Kind läuft und vor allem, wie das Kind angeleitet wird zu laufen.
Wir starten musikalisch in die Stunde mit dem Eingangschor aus Ihrer Markus-Passion. Geh, Jesu, geh zu deiner Pein. Ich will so lange dich beweinen, bis mir dein Trost wird wieder scheinen, da ich versöhnet werde sein. Wir hören das Ensemble Li Aspetti unter Leitung von Nikolaus Mattes.
Thank you.
Das war der Eingangschor aus der Markus-Passion von Nikolaus Matthes, gespielt und gesungen vom Ensemble Li Aspetti unter Leitung des Komponisten. Und der sitzt mir auch gegenüber hier bei NDR Kultur à la carte. Herr Matthes, ich finde es sehr verblüffend zu hören, wie nah Sie stilistisch Ihrem Vorbild geblieben sind, Johann Sebastian Bach. Mit rund 300 Jahren Abstand, wie kommt man eigentlich drauf zu sagen, ja, das probiere ich jetzt, ob ich das nicht auch mal so kann?
Für mich ist das Schreiben in barocker Stilistik heutzutage so, wie wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Sprache, also eine Fremdsprache oder einen Dialekt oder einen fremden Dialekt lerne. Wenn ich jetzt bayerisch reden würde, ja, dann würde ich sagen, ja mei, wir sitzen da beieinander, das ist nett, wir unterhalten uns da. Jeder Bayer würde sofort hören, dass ich nicht Bayer bin, dass ich aber mindestens probiere, dieses Bayerisch irgendwie wiederzugeben. Dasselbe habe ich mit der Bachschen Musiksprache versucht. Ich habe es als Dialekt verstanden, ich habe es als Fremdsprache verstanden. Fremd in dem Sinn, dass es nicht meine Sprache ist. Ich bin ja nicht Johann Sebastian Bach. Und ich würde auch auf jeden Fall immer bei der Haltung bleiben, bei der inneren Haltung bleiben, dass Bach und auch jeder andere Komponist nicht kopierbar ist. Also ich versuche nicht, die Sprache zu kopieren, sondern zu imitieren. Und das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Das eine, die Kopie, wäre nämlich, wie wir es vom Fotokopierer kennen oder vom Scanner, eine exakte oder möglichst gleiche Wiedergabe oder Rekomposition in diesem Fall. Und der Imitator hingegen, der streut seinen eigenen Akzent mit ein. Also so wie wenn ein Schweizer Hochdeutsch spricht, dann klingt das so und nicht so, wie sie es hier im Norden Deutschlands gewohnt sind. Und das ist dann eben die Schweizer Färbung.
Wir haben jetzt den Anfang gehört, den ersten von 50 Sätzen. Das ganze Werk dauert knapp 2 Stunden. Haben Sie sich da 50 Mal neu gefragt, was hätte Johann Sebastian Bach jetzt gemacht? Oder sind Sie da in so einen Flow gekommen?
Ich würde jetzt mal behaupten, ich bin so doll in dieser Bachschen Musiksprache drin, einfach durch jahrzehntelanges Hören in verschiedensten Funktionen oder einfach auch aus Lust und Laune, dass ich nicht überlegen musste, was hätte er da jetzt gemacht. Es gab natürlich Momente, wo ich mir sowas überlege, wenn Sie einen Chor vertonen, wo die Menge schreit, kreuzige ihn, da komme ich an den Bachschen Vorbildern nicht vorbei. Aber ich habe nicht permanent jetzt an ihn gedacht. Er saß ja auch nicht neben mir. Wir haben auch nie miteinander telefoniert.
Haben Sie nicht?
Nein, tatsächlich nicht. Also wenn Sie die Telefonnummer haben, bitte weitergeben. Flow, ja. Also das war ein Arbeitsfluss chronologisch durch von A bis Z anhand einer, ich sag mal, Perlenschnur der Choräle, die in diesem Stück vorkommen. Die sind nämlich immer schön in Abwechslung mit dem Evangelium. Und ich habe zuerst alle Choräle nach den Melodien tonartlich festgelegt, dann die 4-stimmigen Sätze dazu geschrieben und dann praktisch Lücken gefüllt. Also die Eingangs- und Schlusschornummern dazu gemacht, die verschiedenen Arien eingebaut und die Evangeliumssachen.
Und haben Sie zwischendurch nicht mal irgendwann den Impuls gehabt zu sagen, so und jetzt mache ich mal was komplett anders?
Nein, weil das würde für diese Sache aus der Zeit fallen. Wenn ich eine Vorlage, eine Textvorlage nehme, die von 1731 stammt, dann muss ich mich entscheiden, finde ich, grundsätzlich entscheiden, A, mache ich eine Vertonung dieses Textes in der Sprache jener Zeit, B, mache ich eine Vertonung dieses Textes in heutiger Sprache, wobei ich mich immer frage, was ist diese heutige Sprache eigentlich, oder C, mache ich eine Mischform. Und die B- und C-Variante sind jetzt in diesem Fall nicht meine Wahl gewesen. Ich habe einfach mich entschieden, nein, ich möchte probieren, dass wir diesen Text in der Bachschen Musiksprache heute erstmalig erleben können. Deswegen bin ich in dieser barocken Sprache immer geblieben, mit einer kleinen Ausnahme gegen Ende des Stücks. Da habe ich aus einer anderen Komposition etwas umgeschrieben, auch tonartlich verändert und dann da reingenommen, ein instrumentales kleines Stückchen, eine Sinfonia. Und die hat eigentlich mit Bach und mit Barock nicht mehr sehr viel zu tun.
Warum haben Sie das gemacht?
Ich habe das darum gemacht, weil ich zu der Zeit, jetzt mal ganz offen gestanden, eine Krise hatte. Und ich habe in dieser Krise drin andere Dinge komponiert, Lieder komponiert für einen Menschen, der mir damals sehr nahe stand. Und eins dieser Lieder habe ich dann uminstrumentiert, beziehungsweise die Singstimme durch ein Fagott ersetzt und dann in das Stück reingenommen. Warum an dieser Stelle? Weil an dieser Stelle gerade der Tod Jesu eingetroffen ist und weil die Leute ihn da zu Grabe tragen. Und es ist praktisch ein Grabgang, also ein Leichenbegängnis, kann man sagen. Und das hat da zusammengefunden.
Also ein persönlicher Kommentar, den Sie da einfach einkomponiert haben.
Absolut. Einfach dahin reingesetzt, weil es da einen für mich gültigen Platz hatte.
Im Zusammenhang mit Bach kann ich mir vorstellen, gibt es auch Stimmen, die finden es ja geradezu gotteslästerlich, was Sie da gemacht haben. Was sagen Sie denen? Also die Fallhöhe ist ja relativ groß.
Da würde ich mich unterhalten mit dem, der das sagt. Genauso gern wie mit jemandem, der jetzt Lob ausspricht oder auch einfach Kritik ausspricht. Naja, ich kann sagen, glücklicherweise bis jetzt ist solche Kritik nicht gekommen. Das vielleicht Schmerzhafteste ist, wenn gar nichts kommt. Und das ist uns, das muss ich doch auch vielleicht sagen, bei den Uraufführungskonzerten passiert. Wir haben 4 Konzerte gemacht in der Schweiz, Zürich, Bern, Basel und Luzern. Keine Presse, kein Radio, kein Journalist. Die Schweiz schwieg. Ich kann es nicht anders sagen. Ein Jahr später, als die CD dann rauskam, ist es anders geworden. Da ging es schlagartig, also fast exponentiell, ging das los, dass Reaktionen kamen. Nur gute Reaktionen kamen, dankenswerterweise. Aber auch hier, interessant, 95% nicht aus der Schweiz.
Sie haben sich für heute auch Musik von Johann Sebastian Bach gewünscht, den Kontrapunktus 1 aus der Kunst der Fuge, auf dem modernen Flügel gespielt von Grigori Sokolow. Warum möchten Sie das gerne hören?
Ich mag dieses Stück schon mal in dieser Aufnahme besonders gerne, das ist das eine. Und einen weiteren Punkt, den ich vielleicht bemerken möchte, wenn Sie sich das anhören, 4 Stimmen in totaler Gleichberechtigung mit gleichem Raum, der ihnen gegeben wird und gleicher Liebe, die ihnen zugewendet wird, vom Komponisten und in diesem Fall auch vom Spieler. Ich finde eigentlich, jeder Mensch, der ein öffentliches oder politisches Amt ausübt, müsste dieses Stück studiert haben und eigentlich selbst am Klavier spielen können. Sonst sollte er für ein politisches oder öffentliches Amt nicht zugelassen werden, weil hier können Sie hören und ablesen, was es bedeutet, zuzuhören.
Also ein Aufruf jetzt, falls uns jemand zuhört. Grigori Sokolow spielt Bach.
Thank you.
Der Pianist Grigori Sokolow mit dem Kontrapunktus 1 aus der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach. Ein Wunsch meines Gastes hier in NDR Kultur à la carte, Nikolaus Matthes. Herr Matthes, ich habe mich gefragt, so eine Markus-Passion zu komponieren. Wie bereitet man sich auf so ein Vorhaben eigentlich vor? Ein bisschen was haben Sie ja gerade schon erzählt. In einem anderen Interview haben Sie gesagt, und das hat mich sehr überrascht, dass Ihnen der religiöse Aspekt daran eigentlich gar nicht so besonders wichtig war. Warum denn dann ausgerechnet eine Passion?
Es ist richtig. Die religiösen Aspekte haben mich nie interessiert. Hier habe ich einfach Lust gehabt, diese musikalische Lücke zu schließen, für mich zu schließen. Wer sich darauf einlassen will, soll das auch tun. Aber ich wollte einfach schauen, was kommt dabei raus, wenn ich mich da dran mache. Ich wusste, ich kann irgendwie Barockmusik schreiben, das habe ich ja nicht zum ersten Mal getan. Und dann habe ich gedacht, ja, mal gucken, was kommt dabei raus. Und das war es eigentlich schon. Nicht aus religiösen Aspekten oder theologischen Aspekten oder schon gar nicht musikwissenschaftlichen Aspekten.
Das heißt, Sie haben sich auch gar nicht mit dieser Geschichte groß auseinandergesetzt. Ich meine, die Markus-Passion, wenn es eine gab, ist ja verschollen. Das Libretto ist noch da. Es hat einen Haufen Rekonstruktionen auch gegeben im Laufe der Zeit. Wie genau haben Sie darauf geschaut?
Überhaupt nicht. Ich habe nur geschaut, ob es was gibt und was es gibt. Aber ich habe diese Rekonstruktionen nie studiert, ganz bewusst nicht studiert, weil ich keine Beeinflussung haben wollte. Ich wollte komplett blank und weiß sein und unberührt sein von irgendwelchen anderen Eindrücken, wenn ich mich daran setze. Es war eigentlich für mich eine Voraussetzung, dass ich sage, ich will nicht, dass dann ich von irgendwo anders aus irgendeiner Rekonstruktion irgendwas hole, sondern dass es nur von mir kommt. Und diese Rekonstruktionsversuche habe ich erst im Nachhinein mir angeschaut.
Ich habe auch gedacht, Sie kommen ja vom Theater, wenn man so will. Sie haben lange Jahre als Theaterpädagoge gearbeitet an verschiedenen Schweizer Gymnasien und dort auch Texte aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen mit den Jugendlichen szenisch umgesetzt. Wie sehr hat Sie das Drama der Passionsgeschichte gereizt?
Ich würde nicht sagen, dass es mich gereizt hat, sondern dass es mich während des Schreibens dann beflügelt oder befeuert hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Textbuch gesehen habe und dachte, oh, ein Drama, da möchte ich was draus machen. Nein, umgekehrt, ich guck's an, fang an und merke, oh, da gibt's was zu erzählen, musikalisch zu erzählen und zu gestalten. Und die Zeit als Theaterregisseur mit Jugendlichen hat mich enorm geprägt. 2001 bis 2015 war das, oder 16, 15 Jahre Arbeit mit jungen Menschen, eine Lebensschule, die nicht zu überbieten ist an Qualität. Ich habe nie und nirgendwo anders mehr gelernt in meinem Leben als dort. Und da kommt ganz viel mit in die Komposition.
Was haben Sie da gelernt mit den Jugendlichen?
Zuhören, hinhören, mich einlassen auf andere Menschen und das, was die aus ihrem Leben mitbringen, einbinden in das, was ich tue oder was ich mit diesen Menschen gemeinsam tue. Und das, denke ich, ist, das hatten wir vorhin ja auch schon angesprochen, das ist eine Grundvoraussetzung für das menschliche Miteinander, auf dem dann im besten Fall eben auch ein musikalisches Miteinander entstehen kann.
Sie haben erzählt, Sie haben diese Arbeit lange gemacht, danach haben Sie in London Film studiert, dann erst kam das Musikstudium. Würden Sie das im Nachhinein als Suche beschreiben oder so als das Zusammensetzen eines Puzzles?
Vielleicht noch eine Stufe mehr, Anführungszeichen, Zufälle und Zitat Ende. Das, was mir zugefallen ist, habe ich immer gemacht. Ob das gut war oder richtig war, kann ich noch nicht sagen. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen älter werden. Einfach machen, das ist immer meins gewesen. Und das habe ich beim Theater so gemacht, auch beim Film, um dann in diesem Filmstudium zu lernen, dass ich mit Film nie wieder etwas zu tun haben möchte.
Warum?
Zu viel Technik. Zwischen dem Zuschauer und dem Geschehen steht immer die Produktion. Das ist im Theater nicht so und im Live-Konzert auch nicht. Da höre ich direkt, was passiert. Und das sagt mir mehr zu.
Sie haben ja auch die Markus-Passion selber dirigiert, als sie uraufgeführt wurde. Wie haben Sie dirigieren gelernt?
Ich hatte vor vielen, vielen Jahren Das war mein erster Klavierlehrer, der Rolf Haas in Rheinfelden, in der Nähe von Basel. Der hat so ein bisschen Schlagtechnik mir beigebracht, aber da war ich 16 oder 17. Meine Güte, also da habe ich wahrscheinlich mehr gelernt, als ich mich jetzt dran erinnere. Aber ich habe es nicht wahrgenommen und nicht begriffen, was er wollte. Ich erinnere mich nur, dass er immer gesagt hat, du musst einen zwingenden Schlag haben und was anderes noch, dass er sagte, Rezitative, das musst du üben. Weil da die Tempi und das Zwischenmenschliche, sag ich jetzt mal, am freiesten ist. Das ist in einer Arie oder in einem Chor oder einem Choral viel gebundener. Und diese Freiheit zu leiten, ohne sich aufzudrängen, ich glaube, das hat er damals gemeint.
Sie haben heute eine Aufnahme mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt mitgebracht aus seinem Abschiedskonzert 2011 in Zürich. Ein Satz aus der Gran Partita von Wolfgang Amadeus Mozart. Harnoncourt war ja schon jemand, ne, der sich gerne auch ein bisschen aufgedrängt hat, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist meine Überleitung. Sagen Sie doch mal, warum wollten Sie das Stück gerne in der Sendung haben?
Zwei Gründe. Oder vielleicht drei. Erstens, ich wollte Mozart dabei haben. Dann die Qual der Wahl und es fiel jetzt einfach die Wahl auf dieses Stück. Zweitens, ich habe einmal mit Schülern mir dieses Stück angehört und dann sagte eine Schülerin zu mir, das klingt wie eine Geburt. Das fängt an mit einer Stimme, dann kommt noch was dazu und noch was, dann beginnt das Kind zu atmen, es beginnt zu leben, sich zu bewegen, es beginnt zu sprechen und dieses Anfangsgefühl, dieses Lebensanfangsgefühl, das wollte ich mitbringen. Und der dritte Grund ist der Dirigent. Nikolaus Harnoncourt ist mir sehr, sehr, sehr herzenswichtig, sag ich mal. Es ist ja auch so, dass er in wenigen Tagen seinen 10. Todestag hat. Am 5. März 26 ist es 10 Jahre her, dass er verstorben ist. Und ich weiß noch, wie er verstarb. Das war ein Moment von ja, schwerer Trauer. Um jemanden, ich kannte ihn ja nicht persönlich, aber um jemanden, der so vielen Musikern im 20. Jahrhundert den Weg bereitet hat. Und das wollte ich unbedingt dabei haben.
Nikolaus Harnoncourt am Pult der Philharmonia Zürich mit dem Adagio aus der Grand Partita für Bläser von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Musik hat sich der Musiker Nikolaus Mattes für heute gewünscht. Er ist mein Gast heute in NDR Kultur à la carte. Herr Mattes, Sie sind in Berlin geboren, leben seit langem in der Schweiz und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Sie ja eine norddeutsche Kindheit hinter sich haben. Bis Sie etwa 10 waren, haben Sie in Lüneburg gewohnt. Wie präsent sind da die Erinnerungen heute?
Manchmal, wenn ich mit irgendjemandem über Lüneburg rede, sage ich, ich kenne jeden Stein in dieser Stadt. So fühlt sich's an. Natürlich kenne ich nicht jeden Stein, aber so fühlt sich's an. Es ist sehr präsent, es ist sehr prägend. Giebelhäuser, also Häuser mit steilen Dächern, das war das Bild, das ich kannte. Also das ist jetzt mal nur so eine äußerliche Sache. Und innerlich ist einfach, das hat mich geformt in jeder Hinsicht, auch was Bach angeht. Ich habe vor 15 Jahren mal eine Fahrradtour durch Deutschland unternommen und habe alle Bachstädte abgefahren sozusagen. Und wie ich nach Lüneburg kam, nicht nur, weil ich Lüneburg natürlich gut kenne, aber wie ich nach Lüneburg kam, hatte ich eigentlich das Gefühl, also das war am Ende der Tour, ich kam von Süden und dann kam Lüneburg, dann kam noch Hamburg und Lübeck. Und ich hatte von all den Städten in Lüneburg eigentlich den Eindruck, dass die Stimmung, die vielleicht im 18. Jahrhundert geherrscht hat, als Bach lebte, dass die in Lüneburg von all den Städten vielleicht noch am greifbarsten vorhanden ist. Und da fühle ich mich wahnsinnig wohl.
Sie sind dann später in der Nähe von Basel zur Schule gegangen und haben dort ein Musikabitur gemacht. Würden Sie sagen, die Musiklandschaft in der Schweiz ist eine andere als die in Deutschland? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben wenig Resonanz bekommen auf Ihr eigenes Werk. Aber wenn Sie so auf Ihre Entwicklung schauen?
Es gibt ganz bestimmt ganz viele Unterschiede. Ich muss voraussagen, dass ich die deutsche Musikszene zu wenig kenne, als dass ich das wirklich vergleichen könnte. Ein großer Unterschied, der mir auf jeden Fall mal einfällt, ist, dass Deutschland diese unglaublich reichhaltige Landschaft und Tradition an Rundfunkorchestern hat. Das ist etwas, was ich in der Schweiz so nicht kenne.
Das hören wir sehr gern hier, dass Ihnen das wichtig ist.
Es ist mir wichtig. Das ist ja eine Vielfalt und eine Schönheit auch. Ein Strauß von Orchestern, der unvergleichlich ist. Ich kenne kein anderes Land auf der Welt, wo es das gibt. Und jetzt ein Unterschied, bei dem ich nicht weiß, wie es in Deutschland ist, aber was in der Schweiz sehr, sehr ausgeprägt ist und in Basel ganz besonders, das ist Mäzenatentum oder Kunstförderung. Und was in Deutschland natürlich ist, das haben wir in der Schweiz wieder ein bisschen weniger, sind zum Beispiel diese ganzen Kantoreien, die Kirchenchöre, die sich mit Musik aller Art beschäftigen, jetzt auch mit der Markuspassion in Göttingen und so. Das ist ein großer Glücksfall. Sowas könnte ich mir in der Schweiz überhaupt nicht vorstellen.
Ich frage auch deswegen so genau nach Ihrem Verhältnis zu Ihrer Wahlheimat, weil Sie unbedingt gerne ein Lied in die Sendung mitbringen wollten vom Schweizer Liedermacher Manni Matta. Ein Lied auf Berndeutsch, wie eigentlich alle seine Chansons. Die Nase, worum geht's da?
Ein Mann merkt, dass seine Nase zu lang ist. Er kann kein Bier trinken, ohne dass sie im Nassen steht. Er kann keine Tür zumachen, ohne dass er die Nase einklemmt. Seine Frau hat ihn verlassen, weil sie immer an der Nase anstößt. Er geht zum Arzt. Der Arzt kürzt ihm die Nase und dann sagt er, jetzt wird mein Leben besser, jetzt wird alles gut. Läuft nach Hause und dann hat ihm die Richtung der Nase nach gefehlt. Er läuft schräg über die Straße und stirbt unter einem Auto. Und das in einer Minute zu erzählen, und mit einfachsten Harmonien und wunderschönen Worten. Das kann Manni Matta.
Hören wir jetzt.
Loset mit, was für Methode manchmal Schicksal im Deutschland. Loset mit, was für Methode manchmal Schicksal im Deutschland. Zum einen Arzt ist einer gekommen, der hätte zu lange Nase gehabt. Hätte zu lange Nase gehabt. Doktor, tut mir die Nase kürzen, so kann es nicht mehr weitergehen. Doktor, tut mir die Nase kürzen, so kann es nicht mehr weitergehen. Nie kann ich ein Bierli stürzen, ohne sie im Nassen zu haben. Ohne sie im Nassen zu haben. Weil sie gängisch anputscht, das hat meine Frau sogar verlassen. Weil sie gängisch anputscht, das hat meine Frau sogar verlassen. Es geht keine Tür zu vor mir Nase, wo sie nicht drin geklemmt hat. Wo sie nicht drin geklemmt hat. wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase gekürzt hatte. Wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase gekürzt hatte, hat der Mann gerufen, jetzt wird's besser, ich fahre neu mein Leben an, ich fahre neu mein Leben an. Doch beim Heiga hat ihm eben die Richtung gefällt, der Nase an. Doch beim Heiga hat ihm eben die Richtung gefällt, der Nase an. Er ist schräg auf die Strasse, hat das Leben unter einem Auto gelassen, unter einem Auto gelassen.
Chanson auf Berndeutsch, die Nase von mit Manni Matta. Nikolaus Mattes hat es mitgebracht. Mein Gast heute bei NDR Kultur à la carte. Berndeutsch ist eine Schweizer Mundart, die eben in der Umgebung von Bern gesprochen wird. Wie sehr fühlen Sie sich mittlerweile zu Hause, so im Schweizer Zungenschlag?
Naja, ich kann nicht sagen, seit Geburt fühle ich mich darin zu Hause, weil da habe ich ja noch nicht gesprochen. Aber sehr, sehr früh schon hat meine Mutter glücklicherweise mit mir Schweizerdeutsch gesprochen. Mein Vater ist Hamburger und meine Mutter kommt aus der Schweiz. Und sie hat, wenn wir unter uns waren, mit mir Schweizerdeutsch gesprochen. Also das war immer ein Zuhause und ein gutes Zuhause. Ich denke an meine Großeltern mütterlicherseits und an deren liebevolle Fürsorge auch immer. Und da wurde natürlich auch Schweizerdeutsch gesprochen.
Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass auch jeder Dialekt so seine ganz eigene Art von Humor hat. Können Sie das bestätigen?
Kann ich. Vor allem dahingehend, dass die einzelnen Dialektregionen sich auch übereinander lustig machen. Also dass der Basler lacht über den Zürcher, der Basler lacht über den Zürcher. Oder der Zürcher lacht über den Basler. Vielleicht hören Sie den Unterschied. Und das wird schon deutlich. Also nicht nur das Lachen übereinander, auch so eine Hassliebe. Also wenn es um etwas geht, was uns alle betrifft und was uns negativ betrifft, dann steht man zusammen. Aber im Wohlstand vereint ist man nicht. Im Wohlstand meckert man übereinander. Und das kann in der Schweiz, aber das ist in Deutschland wahrscheinlich auch nicht anders, das kann in der Schweiz sehr lustige Formen annehmen.
Ja, das nimmt auch in Deutschland lustige Formen an. Lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurück machen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie ja gar kein echtes Dirigierstudium durchlaufen haben. Und ich habe mich gefragt, haben Sie auch, was eben diese Uraufführung angeht, der Markus-Passion, haben Sie da zwischendurch auch mal Angst gehabt, so vor der eigenen Courage?
Vor der eigenen Courage eigentlich nicht wirklich Angst. Angst sehr wohl vor den vielen qualifizierten Leuten, die da vor mir saßen. Und auch einfach vor dem Aufprall dieser Musik auf diese Menschen, sagen wir es mal so. Niemand wusste, was daraus wird. Es war aber wirklich so, innerhalb der ersten Minuten bei den Proben war die Angst verflogen. Und der Konzertmeister sagte nach der letzten Probe vor der Generalprobe zu mir, "Och, ich habe keine Angst, das wird gut." Und das Stück ist sauschwer. Und dass er das sagte, das hat mir sehr viel Last und Angst von den Schultern genommen.
Für heute haben Sie sich eine Aufnahme gewünscht mit einem Dirigenten, den Sie sehr verehren. Carlos Kleiber, auf den werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Was ich aber vorher noch gerne wüsste, warum ausgerechnet die Fledermaus-Ouvertüre?
Es gibt ja von Carlos Kleiber nicht so viele Aufnahmen wie von anderen Dirigenten. Dadurch fiel die Auswahl, was ich von ihm mitbringen wollte, schon mal leichter. Trotzdem war es nicht leicht, sich zu entscheiden, warum die Fledermaus. Da ist so viel Leben drin und so viel Witz, so viel Lust, aber auch so viel Ernst, aber dann auch so viel schwarzer Humor, wienerischer Humor. Und das alles zusammen, finde ich, ist in der Fledermaus-Ouvertüre wunderbar zusammengeflochten.
Thank you.
Die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauss passt leider nicht von Anfang bis Ende rein heute hier bei uns bei NDR Kultur à la carte. Das heißt, wir sitzen jetzt hier sozusagen bei halb offenem Vorhang, mein Gast und ich, Nikolaus Matthes. Und das ist doch mal eine ganz gute Gelegenheit, um nachzufragen, was hat Carlos Kleiber an sich gehabt? Er ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre tot, was heute vielleicht selten geworden ist.
Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, weil ich...
Sie möchten auch jetzt niemandem zu nahe treten, das verstehe ich total.
Um Gottes Willen.
Es gibt wunderbare Dirigentinnen und Dirigenten. Trotzdem war er ja eine Ausnahmefigur. Ne?
War er und naja, wenn man den Wahlstimmen glauben darf, und das kann man ja, das ist ja alles offiziell auch publiziert, größter Dirigent aller Zeiten. Ich habe ihn geliebt und verehrt, bevor ich das überhaupt wusste. Das ist mir vollkommen wurscht. Für mich steht Humor mal in erster Stelle. Humor und Menschlichkeit. Und wenn Sie Probenfilme mit ihm anschauen, wenn Sie ihn beim Dirigieren sehen und die Musiker sehen, die da unter ihm spielen und das hören, was die da spielen, da muss so viel Liebe und, wie sagt man, Werf, sagt man glaube ich auch, und Dynamik und eben Humor im Spiel gewesen sein. Das liebe ich an ihm. Nebst allem, was man dann an ihm sieht, das ist seine Art, sich zu bewegen. Diese unglaublichen Arme und Hände, dieses Gesicht, er ist die Musik, die er leitet.
Er ist die Musik, die er da leitet. Wie möchten Sie sein als Dirigent?
Ich möchte ein Zitat auf diese Frage als erstes folgen lassen, und zwar von Alice Arnoncourt. Die Frau von Nikolaus Arnoncourt, begnadete Geigerin, Konzertmeisterin des Concertus Musicus Wien. Ich kann das, glaube ich, nicht ganz genau wörtlich zitieren, aber es ist relativ genau. Alice Arnoncourt hat gesagt, man kann nicht Musik machen mit jemandem, den man nicht mag. Das geht einfach nicht. Das imponiert mir sehr. Das ist natürlich nur strenges Wort, aber wenn Sie mich fragen, was mir am Herzen liegt, wie ich als Dirigent sein möchte, dann ist das auf jeden Fall mal die Basis, auf der ich finde, dass alles andere dann wachsen sollte. Es ist das menschliche, menschlich wohlwollende und liebevolle Verhältnis zueinander.
Wenn Sie jetzt aufs kommende Wochenende schauen, mit zwei Aufführungen Ihrer Markus-Passion in Göttingen, worauf freuen Sie sich da am meisten?
Auch hier wieder würde ich sagen, ich freue mich einfach auf die Menschen, die das ausführen, eigentlich am meisten. Die Musik kenne ich ja schon. Ich habe die meisten Ausführenden, also den Chor, der dort singen wird, Jacobi-Kantorei und Kammerchor St. Jacobi, vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt. Natürlich nicht alle persönlich, aber ich war jedenfalls da und habe einen Eindruck von den Leuten bekommen, die auch von mir. Wir haben uns sehr, sehr intensiv unterhalten. Und da war eine menschliche Übereinstimmung da, die mich verblüfft und erfreut hat. Und das wieder anzutreffen, darauf freue ich mich. Und wenn darauf dann noch diese Musik, jetzt in diesem Fall meine Musik, erklingen darf, umso besser.
Wie geht's dann weiter? Was steht dann beruflich als nächstes in Ihrem Kalender?
Also es kommt im Juni 2027 der Tag, wo wir mit unserem Uraufführungsensemble Jaspetti und Solisten in Leipzig am Bachfest die Markus-Passion aufführen dürfen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass ich selber auch mal was anderes musizieren, leiten darf, als immer nur die eigenen Sachen. Ich habe bisher kaum je Musik von anderen Menschen aufgeführt, immer nur die eigene. Wenn jemand was will, ich bin da.
Wir hören zum Ende noch Musik aus dem Schlusschor Ihrer Markus-Passion. Bei deinem Grab und Leichenstein werde ich mich stets mein Jesu weiden und über dein verdienstlich Leiden von Herzen froh und dankbar sein. Das sind die letzten Worte. Was wünschen Sie sich? Mit welchen Gefühlen soll idealerweise das Publikum aus dieser Aufführung kommen?
Schön ist es, wenn es die Menschen berührt. Das ist mir ganz wichtig. Wenn es gelingt, dass die Zuhörer und die Musiker, die auf der Bühne sind, dem Erlebnis einer barocken Uraufführung so nahe wie möglich kommen, dann freue ich mich.
Bei deinem Grab und Leichenstein.
Das war der Schlusschor der Markuspassion von Nikolaus Matthes in der Uraufführungsbesetzung von 2023 mit dem Ensemble Li Aspetti, geleitet vom Komponisten selbst. Das ganze Werk können Sie hören als deutsche Erstaufführung in der Jakobikirche Göttingen am 7. und 8. März, also kommenden Sonnabend und Sonntag, jeweils um 18 Uhr mit der Jakobikantorei, dem Kammerchor St. Jakobi und Gesangssolisten, außerdem mit dem Göttinger Barockorchester, alle unter Leitung von Stefan Cordes. Das war NDR Kultur à la carte. Ich heiße Franziska von Busse. Nikolaus Matthes, viel Erfolg am Wochenende und vor allem vielen herzlichen Dank fürs Kommen und Erzählen. Alles Gute.
Vielen lieben Dank für die Einladung und für die guten Wünsche.